Hey, ChatGPT, bitte begrüße die Zuhörerinnen des Podcasts Agency Life Deutschland in ganz kurzen Sätzen zu der neuesten KI-Episode.
Willkommen zu Agency Life Deutschland. In dieser Episode tauchen wir in die spannende Welt der künstlichen Intelligenz ein und erkunden, wie KI die Agenturbranche revolutioniert. Viel Spaß beim Zuhören.
Und mit diesem ungewöhnlichen Einstieg begrüßen auch wir euch zur neuen Episode von Agency Life Deutschland bei Teamleader. Wir haben heute was ganz Besonderes mit euch vor, denn wir geben ab zu unseren Kolleginnen und Kollegen Robin und Louise vom belgischen Podcast Agency Life. Die beiden haben über Nacht Deutsch gelernt. Nein, Spaß beiseite. Aber wir möchten heute was Besonderes testen mit euch. Und zwar haben die beiden eine neue KI-Episode aufgenommen mit einem KI-Experten und diese aber vom Belgischen vollständig ins Deutsche übersetzen lassen. Eben alles mit KI. Die Folge ist nicht perfekt geworden, so viel müssen wir vorab sagen. Es sind Hänger drinnen, es sind teils auch wirklich lustige Versprecher und falsche Übersetzungen mit drinnen. Und deswegen ist heute euer Feedback besonders spannend und besonders wichtig. Ihr seid gefragt. Hört rein in die Episode und gebt uns danach ein Feedback, wie euch die Episode auf der einen Seite gefallen hat. Schreibt uns aber auch gerne, wenn ihr schlechte Übersetzungen, falsche Übersetzungen oder ähnliches findet. Auch für uns ist es ein Experiment mit den neuen Möglichkeiten, die uns die KI bietet, und wir sind super gespannt, was unsere Community davon hält und wie das Ganze ankommt. In diesem Sinne, wir geben ab an unsere Sprachtalente Robin und Louise und wünschen ganz viel Spaß bei der neuen KI-Episode.
Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchten wir euch zunächst erklären, worum es uns und unserem Partner Teamleader in diesem Podcast überhaupt geht. Wir laden in jeder Folge spannende Persönlichkeiten aus der deutschen Agenturszene ein, die mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen andere Agenturen inspirieren und motivieren möchten.
Und genau dort setzt Teamleader mit seiner leistungsstarken Agentursoftware an. Diese hilft bereits über 4000 Agenturen dabei, Terminfristen einzuhalten, Budgets zu kontrollieren, Gewinnmargen zu steigern, Kapazitäten zu planen und vieles mehr, damit ihr euch voll und ganz auf eure Kreativität konzentrieren könnt. Von Agenturen für Agenturen. Und los geht's mit unserer heutigen Folge.
Hallo Jeroen, schön, dass du dabei sein kannst.
Schön, ja, sehr toll.
Jeroen, jeder und seine Großmutter und sein Hund denkt heutzutage etwas über KI sagen zu können, aber du arbeitest wirklich jeden Tag damit. Also, erklär uns mal, was machst du bei Springbok und wie bist du dorthin gekommen?
Ich arbeite schon sehr lange bei Springbok, ungefähr 12 Jahre. Ich beschäftige mich nicht seit 12 Jahren mit KI, überhaupt nicht, aber meine Rolle bei Springbok war eigentlich UX, UI, Designer. Mit immer einer Vorliebe für Technologie und Automatisierung, Dinge auf eine andere Weise tun. Das ist eigentlich, so bin ich in die KI gerollt, kann ich Dinge auf eine andere Weise tun? Kann ich Dinge automatisieren? Kann ich Zeit für andere Dinge freimachen? Ja, so bin ich eigentlich in den Bereich KI gerollt. Und das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her.
Und du machst das nicht alleine. Wenn ich es richtig habe, hast du ein ganzes Team gegründet, richtig?
Ja, ich habe es nicht alleine gegründet. Das Team ist eigentlich ein bisschen organisch entstanden. Und das sind eigentlich alles Kollegen wie ich, die auch einen Berater für bestimmte technologische Werkzeuge haben. Aber alle aus ihrer eigenen Expertise. Also sind wir eigentlich ein bisschen zusammengebracht worden. Ich bin mehr derjenige, der sich mit Bild und Bewegung beschäftigt. Dann ist Christophe dabei. Christoph ist mehr technisch. Er hat eigentlich einen Hintergrund in der IT-Entwicklung. Echt ein technisches Schweizer Taschenmesser. Das ist jemand, der sich eigentlich ständig damit beschäftigt, wie ich bestimmte Verbindungen zwischen verschiedenen Werkzeugen herstellen kann. Dann haben wir Erwin, das ist der Gegenpart in den Niederlanden von Christoph. Das ist auch jemand, der aus der IT kommt, aus der Entwicklungswelt, der ist enorm motiviert, alles auszuprobieren und Dinge herauszufinden. Das ist wirklich ein bisschen unser Tech-Guru. Claire ist dabei. Sinclair ist die beschäftigt sich mit Daten. Also beschäftigt sie sich eigentlich mit einem ganz anderen Bereich der KI. Ich beschäftige mich mit Gen AI. Sie beschäftigt sich mehr mit Predictive AI und maschinelles Lernen. Also ja, wie können wir Dinge aus Daten herausziehen? Wie können wir damit neue Dinge machen? Das ist wirklich Claires Ding. Und was toll an Claire ist, dass sie das auch sehr menschlich erzählen kann. Denn für mich ist das manchmal wirklich Abracadabra. aber sie kann das so erklären, dass es auch in meinem Kopf Sinn macht. Das ist also ein enormer Mehrwert, den man im Team haben kann. Da ist Alexander dabei. Alexander ist unser kreativer Direktor und der schaut eigentlich mit einem kreativen Auge auf KI. Das ist auch super interessant, dass er eigentlich manchmal sehr breit denkt, ob wir dieses Problem mit KI lösen können oder ob wir vielleicht das mit KI machen können. Er öffnet die Dinge also sehr gut. Und dann ist da auch Valerie, unsere CFO, die sich mit Preisgestaltung beschäftigt. Wie machen wir es intern? Wie machen wir es extern? Ja, sie sorgt eigentlich dafür, dass das auf einem bestimmten Niveau landet, wo wir als Team auch wirklich Schritte machen können. Also ja, das ist ein bisschen unser KI-Team.
Ja, also einige technischere Profile, einige Leute, die eher aus dem kreativen Bereich kommen. Ein schönes, buntes Sammelsurium von Stärken, die zusammenkommen. Es stimmt, dass ihr bei Springbok euch entschieden habt, ein dediziertes Team für KI zu bilden und nicht jeden im Unternehmen zu einem KI-Experten zu machen. Wie sieht das genau aus?
Jeder arbeitet bei uns in der Agentur mit KI, versteht sich. Wir sind eigentlich ein bisschen die Sparringspartner, eigentlich ein bisschen die Antreiber. Wir testen sehr viel, wir experimentieren sehr viel. Wir sind ein bisschen ein KI-Club, wo Leute anklopfen können, wenn sie an einem Projekt arbeiten. Sie kommen nicht weiter, ob wir ihnen helfen oder mitdenken sollen. Aber abgesehen von uns passieren auch viele andere Dinge.
Wie funktioniert das dann? Denn du sagst, die Leute können bei uns anklopfen. Wir sind eine Art Sparringspartner. Mischt ihr euch dann auch aktiv als Club in die Projekte anderer ein? Und wie läuft das dann ab?
Ja, das passiert auch. Tatsächlich setzen wir uns manchmal einfach wirklich direkt daneben. Oder wir hören, was ihr gerade macht. Ist das vielleicht interessant? Oder ist das vielleicht interessant? Also ja, wir versuchen uns so überall, wenn wir etwas hören, versuchen wir uns dazuzusetzen. Und wir werden auch einfach gefragt. Also Leute fragen uns auch einfach, kannst du mal vorbeikommen? Oder ich habe diese Frage, kannst du darüber nachdenken? Also ja, das geht ein bisschen so. Auf diese Weise, manchmal kommen wir auch auf das Terrain anderer. Das merken wir auch. Menschen, die so etwas denken wie, was machst du hier mit deiner KI? Das passiert auch. Aber das ist vielleicht das Interessanteste, wenn das passiert. Und das habe ich in letzter Zeit auch bei Springbok bemerkt. Dann kommt eine Diskussion in Gang. Und dann fangen wir an nachzudenken. Vielleicht können wir das so machen oder können wir das so machen. Und genau das sind die interessanten Gespräche, die man dann hat, weil man dann fängt es wirklich an zu brodeln. Dann haben sie so etwas wie, ja, aber wir denken, dass das mit KI nicht möglich ist. Wir denken vielleicht, nun, und irgendwann kommen eigentlich neue Dinge heraus. Das ist eigentlich sehr cool, dass gerade durch das Sitzen auf dem Terrain von jemandem Dinge entstehen.
Der Spruch, der Beweis liegt im Pudding, existiert natürlich nicht umsonst. Ist es dann so, dass diese Menschen Kritik haben, Widerstand leisten und dann macht man gemeinsam etwas und sie schauen eigentlich vorher und denken, wow, das funktioniert wirklich.
Ja, das passiert. Ja, umgekehrt passiert es auch, nicht wahr? Manchmal machen wir auch etwas und dann funktioniert es einfach nicht.
Und dann sagst du zu der Person, siehst du, ich wusste es die ganze Zeit.
Ja, aber das kann wieder vorgegeben werden für, vielleicht kann es jetzt nicht, aber in einer Weile schon. Das haben wir auch schon erlebt, nicht wahr? Wir haben auch schon erlebt, dass wir noch nicht so weit sind oder noch nicht das Wissen haben, um dorthin zu gelangen, aber wir fühlen schon etwas. Das ist also auch in Ordnung, nicht wahr? Und das ist auch die Freiheit, die wir als EHR-Team bekommen. Ja, ich sage es. Darüber bin ich auch enorm dankbar, dass wir diese Freiheit nutzen können, um manchmal einfach zu experimentieren und Fehler zu machen. Nur so kann man eigentlich sehr gut spüren, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Wie gehst du damit um, wenn du solchen Widerstand von Kreativen oder Designern bekommst, die sagen, ich möchte eigentlich einfach etwas gestalten, ich möchte etwas machen, verschwinde mit deiner KI?
Ja, was ich dann mache, ist, dass ich die meisten wirklich neben ihnen sitze. Also ich mache mit, ich versuche zuzusehen, was die Person macht und zu zeigen, dass wir es vielleicht auch anders machen können. Oder genau. Wenn du gerade gestalten möchtest, ist es gerade interessant, mit KI zu arbeiten. Denn all die Dinge, die du jetzt daneben machst, wenn du dort Zeitersparnis erzielen kannst, wenn du das mit KI machen kannst und effizienter arbeiten kannst, kannst du mehr gestalten. Also ja, auf diese Weise versuche ich ein wenig den Stachel herauszunehmen. Also ja, das ist interessant. Das ist etwas, mit dem ich selbst auch manchmal kämpfe, wie ich das am besten angehen kann.
Was mir gerade einfiel, als du über neben Menschen sitzen und sehen, wie machst du etwas jetzt gesprochen hast, wie können wir es verbessern? Gibt es spezifische Anwendungsfälle, bei denen man sagen kann, schau, so ein Texter hat früher auf diese Weise einen Text geschrieben und jetzt machen wir das mit KI anders und haben diese Verbesserungen erzielt?
Ja, genau. Das ist etwas, mit dem wir auch schon vor Monaten begonnen haben. Also haben wir uns mit dem Tone of Voice beschäftigt. Wir haben Dokumente hinzugezogen, in denen der Tone of Voice beschrieben wird. Und das haben wir eigentlich einer KI zugeführt. Und das haben wir verfeinert. Am Anfang war das noch sehr, wie sagt man, unreif eigentlich. Und das haben wir immer mehr verfeinert und auch auf andere Weise begonnen zu füttern. Also nicht einfach nur Texte hineinschmeißen, sondern Strukturen schaffen, die die KI versteht. Und auf diese Weise haben wir eigentlich Tone-of-Voice-Assistenten geschaffen, die den Textern also enorm helfen, einen Tone-of-Voice zu schreiben, die wirklich assistieren, sagen wir es so. Du schreibst als Texter und er verbessert eigentlich basierend auf dem, was wir ihm gegeben haben. Aber er wird auch sagen, was er verbessert hat. Es ist wichtig, dass du gute Daten hast, um dieses Modell zu trainieren, damit du einen sehr guten Tone of Voice geschrieben hast und auch Wortlisten dort hochgeladen hast. Das sind Wörter, die wir verwenden dürfen. Das sind Wörter, die wir nicht verwenden dürfen. Dann kannst du eigentlich, du kannst ihn auch schließen. Du kannst sagen, ich möchte nicht, dass du woanders nach Lösungen suchst. Ich möchte wirklich, dass du dich an die Daten hältst, die wir erstellt und hochgeladen haben. Und so arbeiten wir auch für diesen Tone of Voice. Also, ja, du musst es wirklich als einen Assistenten sehen. Du bist immer noch am Steuer. Er korrigiert und sagt auch, was er korrigiert. Und wenn du es nicht zusammenbringst, dann schlägst du fehl. Und dann, ja, das ist das Schöne an so einem Tone-of-Voice-Assistenten. Du nimmst einfach Geschwindigkeit mit.
Arbeitet ihr auch manchmal mit den bestehenden Tools, den Chat-GPTs dieser Welt und den Mid-Journeys und so weiter? Oder findest du die alle nur Quatsch?
Nein, mit Chat-GPT arbeiten wir auf jeden Fall weiterhin. Das nutzen wir hinter den Kulissen immer noch. Mid-Journey verwenden wir nicht. Damit haben wir aufgehört, es zu verwenden. Das ist ein sehr schönes Tool, aber rechtlich gesehen ist es für uns kein Tool, das wir nutzen können, weil das, was darin erstellt wird, ja, eigentlich von, ich weiß nicht genau, woher die Dinge kommen. Und das ist so gefährlich. Also, wenn wir ein KI-Tool verwenden, dann ist es sehr wichtig, dass die Daten, die wir daraus ziehen, dass wir auch wissen, woher sie kommen. Also die Tools, die wir verwenden, da pumpen wir wirklich visuelle Daten hinein und bleiben sehr nah bei diesen visuellen Daten. Ich spreche jetzt von einem Bild, ja, aber bei Text ist es eigentlich dasselbe. Also wir erstellen nichts von Grund auf. Es basiert wirklich auf etwas, das der Kunde bereits hat oder was wir haben. Und das werden wir mit KI erreichen. Daraus werden wir neue Dinge herausziehen. Aber man kann immer sehen, es kommt von dort oder wir haben es dort hergeholt. Und bei Midjourney ist das einfach nicht steuerbar. Natürlich kann man mit Parametern die Dinge steuern, aber in meinen Augen ist das ein bisschen Spielerei. Man holt da sehr schöne Dinge heraus, aber das ist, ja, nicht wirklich für kommerzielle Zwecke zu verwenden.
Wir melden uns einmal kurz aus dem Off, denn hier wird der Zusammenhang trotz einer bislang eigentlich sehr guten Übersetzung wirklich schwer ersichtlich. Also, einmal ganz kurz, Etias ist ein belgisches Unternehmen, für das Springbok arbeitet. Für diese werden Personas Avatare erstellt. Das ist eigentlich alles, was ihr weiterführend wissen müsst. Weiterhin ganz viel Spaß!
Ich habe kürzlich auch etwas über ein Projekt gesehen, das ihr mit Etias macht. Kannst du uns vielleicht etwas mehr darüber erzählen?
Sicher, das ist eigentlich ein wunderschönes SM. Also, Etias hat Etis, das sind diese kleinen Charaktere, in verschiedenen Formen. Die gibt es wirklich schon seit Jahren. Das ist wirklich ihr größtes Markenasset. Und die wurden bis vor einem Jahr eigentlich immer von externen Agenturen erstellt. Verschiedene 3D-Studios. Sie schufen eine neue Generation von ETs. Das kostete natürlich sehr viel Zeit. Das kostete auch Geld. Es waren bestimmte Rechte damit verbunden. Also war es immer ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch nahm. Und wir haben eigentlich vor einem Jahr begonnen, Teile davon selbst mit KI zu machen. Diese ethisch selbst mit KI zu erstellen. Und das erfordert wirklich viel Übung. Denn das ist das erste Richtige. Methoden zusammenzusuchen, welche KIs gut miteinander kommunizieren, wie wir von Schritt 1 zu Schritt 2, 3, 4 gelangen, bis wir ein bestimmtes Qualitätsniveau erreicht haben. Also haben wir da sehr viel getestet. Da sind wir auch ein paar Mal einfach im Nebel gelandet, sodass wir irgendwann nicht mehr wussten, wie wir jetzt in Gottes Namen weitermachen sollen, bis wir irgendwann eine bestimmte Arbeitsweise gefunden hatten, aus der wir wirklich enorm gute Ergebnisse erzielt haben. Und auf diesem Niveau sind wir jetzt, also haben wir eigentlich Daten von ETIAS, die bereits existierten. Und sie hatten bereits bestimmte Merkmale, die ethisch sind, haben wir geladen und darauf feilen wir eigentlich und holen Variationen heraus. So sollte man das eigentlich sehen. Und das sorgt dafür, dass wir... Das ist enorm spannend, denn es ist jetzt bei uns, wir können jetzt selbst damit arbeiten. Derjenige, der die Kampagnen erfindet, sitzt buchstäblich in diesem Raum hier. Die kann einfach neben meinem Schreibtisch sitzen und sagen, ja, ich möchte es ein bisschen so oder ich möchte es ein bisschen so oder ach Gott, die sollte doch einen Schal anstatt eines Hütchens tragen. Das sind Dinge, die wir jetzt sehr schnell anstoßen und umsetzen können. Und das sorgt dafür, dass wir schneller sind. Das sorgt dafür, dass wir viel mehr Freiheit im Kreativprozess haben. Früher haben wir uns wirklich zurückgehalten. Nicht, dass wir uns zurückhielten, aber manchmal war es so, dieses Bildmaterial haben wir nicht. Also ja, wir können das eigentlich nicht auf diese Weise machen. Jetzt ist es so, wir haben vielleicht dieses Stück nicht, aber wir haben dieses Stück dort. Also können wir das eigentlich auf diese Weise hervorheben, zum Beispiel auf dieser ET. Also ja, das ist eine andere Arbeitsweise, aber sie sorgt für viel mehr kreative Freiheit.
Kurz zwischendurch, für die Zuhörer, die nicht ganz folgen können, wir sprechen also nicht über ETs, wie das Adjektiv für gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln. Es sind auch die ETs, die Figuren. Von ETIAS, wo Springbok jetzt eine ganze Armee für allerlei Werbezwecke geschaffen hat. Früher musste so ein Designer dann, schätze ich, ein ETI mit einem Schal und eines mit einem Hüte machen. Und das kostete dann etwas Zeit. Und dann schaute man, ja, welche finde ich schöner? Jetzt machst du das mit einem Fingerschnippen, mit einem Prompt und kannst sofort vor Ort evaluieren oder so.
Ja, es geht auch nicht so schnell. Wir werden auch verschiedene KI-Tools durchlaufen müssen. Es ist also wirklich eine nette Einbindung verschiedener Tools, durch die man hindurch muss. Aber du wirst natürlich viel schneller Ergebnisse erzielen als früher. Natürlich. Und du kannst mehr experimentieren. Und das sorgt für diese Freiheit.
Ich habe mich gefragt, Jeroen, was ist das verrückteste oder lustigste Etikett, das du in letzter Zeit gemacht hast?
Wir arbeiten an einem Wout van Aert-Etikett. Das ist noch nicht ganz fertig. Das ist also etwas, das sehr lustig ist, denn das ist wirklich auf einer bekannten Person. Also schauen wir wirklich, wie sieht die Person aus, wie sieht das Gesicht aus, wie ist die Form der Schultern, der Augenbrauen. Ja, das ist etwas... Das ist natürlich viel schwieriger, denn man muss die Person auch wirklich erkennen. Das ist schwieriger als mit einem fiktiven Charakter. Aber auch dort, ohne ein EEA, kann man das nicht so gut umsetzen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe.
Ich möchte vielleicht ein Etikett von mir selbst unter dem Weihnachtsbaum. Geht das?
Gott sei Dank. Ich werde dir die Preise zuschicken. Dann kannst du wählen.
Ich wollte gerade sagen, Jeroen schickt dir heute Abend das Angebot. Könntest du einmal die Zeitersparnis schätzen? Wenn man vergleicht, früher so ein Etikett auf die alte Art zu gestalten, versus jetzt.
Ich kann das eigentlich sehr schwer einschätzen, denn die... ich weiß nicht genau, wie 3D-Studios früher gearbeitet haben. Es dauerte einfach sehr lange, bis wir etwas zurückbekamen. Und jetzt können wir es in einem Tag... Und lass es mich so sagen... Wo wir früher manchmal eine Woche darauf gewartet haben, ja, jetzt können wir 10 Dinge an einem Tag erledigen, anstatt dieses eine Ding in einer Woche. Also ja, das geht. Viel schneller. Das ist ein riesiger Unterschied.
Jeroen, du hast es gerade selbst gesagt. Früher musste eine Agentur für solche KI-Projekte ein externes Studio beauftragen. Was bedeutet es für euch, dass das jetzt alles intern gemacht werden kann?
Ja, das gibt enorm viel Freiheit. Das gibt uns die Freiheit, dass wir selbst Dinge tun können, dass wir eigentlich selbst an den Reglern sitzen. Es ist vor allem diese Freiheit, die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt Dinge erstellen können. Es ist eine ganz andere Welt, in die wir geraten sind. Das ist fantastisch. Ich genieße das enorm, dass Dinge, für die ich früher überhaupt nicht das Wissen hatte, um sie zu tun, jetzt durch KI möglich sind.
Natürlich habt ihr den Prozess auch mehr vollständig selbst in der Hand, wenn ihr nicht mit einer externen Partei arbeitet. Macht das dies auch ein Stück vorhersehbarer, leichter planbar für euch?
Ja, absolut. Wir können jetzt viel besser einschätzen, wie lange wir mit etwas beschäftigt sind. Ob wir es wirklich mit KI machen können oder ob wir es noch manuell in Stücke machen müssen. Ja, absolut. Das ist es. Wir können jetzt viel transparenter darin sein.
Bedeutet das dann auch, dass die Erwartungen der Kunden angepasst oder anders sind, als wenn man es nicht mit KI macht? Denn du sagst ja, wir haben mehr kreative Freiheit, alles ist möglich. Erwartet ein Kunde auch mehr in dieser Hinsicht von euch?
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Damit haben wir auch zu tun. Einige Kunden denken, eine Korrektur. Korrektur, so viel können wir noch umsetzen, denn sie arbeiten ja mit KI. Das passiert, denn KI ist nicht unbedingt, manchmal ist es schneller, aber manchmal auch nicht. Es ist auch immer noch sehr komplex, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge in Bildern hervorzuheben. Also ja, das erleben wir jetzt noch. Das ist dann ein bisschen die Kinderkrankheit, denke ich, dass wir noch nicht genau wissen oder zumindest die Kunden auch noch nicht genau wissen, wie weit können wir gehen. Oder ist es? Ja, das sieht alles sehr einfach aus.
Ja, also müssen Sie da noch ein Stück weit aufklären oder so? Nur weil es eine KI ist, können wir nicht einfach alles mit einem Fingerschnippen anpassen.
Aber wir selbst auch, nicht wahr? Intern ist es bei uns auch manchmal so, aber das kannst du doch schnell fixen. Oder, ja, wir merken selbst auch bei uns, dass wir da auch noch lernen müssen. Aber das ist in Ordnung. Ich meine, das ist normal. Es ist neu und die Dinge gehen immer schneller und es kommen ständig Updates. Also wirst du das kontinuierlich nacharbeiten müssen.
Und dann ist es schließlich natürlich auch die ethische Seite der KI. Jetzt sprechen wir also tatsächlich über das Adjektiv ethisch, nicht das ethisch von Ethias. Seid ihr da selbst viel mit beschäftigt?
Ja, enorm. Das ist auch das Gute am KI-Team eigentlich. Christophe im KI-Team hat sich sehr intensiv mit dem rechtlichen Aspekt rund um die KI beschäftigt. Wir haben auch einen Leitfaden, dem wir folgen. Also haben sie auch. Wir halten uns an bestimmte Regeln. Was ich gerade als Beispiel genannt habe, zum Beispiel Midjourney, das ist ein Tool, das, wir haken das wirklich buchstäblich ab von, wie können wir dort Daten laden, wie bekommen wir das heraus. Erfindet es viele neue Dinge dazu, können wir das nicht nachverfolgen, dann ist das eigentlich kein Tool, das wir für kommerzielle Zwecke verwenden können. Also sind wir enorm damit beschäftigt von, okay, wie weit gehen wir? Wir haben eigentlich auch ein bisschen einen 50-50 Ansatz. Wenn wir mit KI arbeiten, kommt auch ein sehr großer menschlicher Aspekt ins Spiel, bei dem wir an den Reglern sitzen. Menschen, echte Menschen in Bildern erstellen wir auch lieber nicht mit KI. Damit sind wir auch weiterhin beschäftigt von, okay, können wir das dann doch aus einem Stock holen oder können wir ein Fotoshooting verwenden oder Bilder des Kunden und dann beispielsweise nur den Hintergrund anpassen, aber nicht die Person, dass wir zum Beispiel Schatten und einen bestimmten Lichteinfall darüber bekommen, aber dass wir die Person selbst nicht anpassen. Das sind also Dinge, mit denen wir ständig beschäftigt sind, um sie so korrekt wie möglich einzusetzen.
In einer vorherigen Episode von Agency Live über KI wurde gesagt, und ich zitiere, man kann heute noch nicht davon ausgehen, dass KI korrekte Ergebnisse liefert. Wie geht ihr damit im Jahr Q3 2024 bei Springbok um?
Das stimmt. Man kann nicht davon ausgehen, dass das auf Anhieb perfekt ist. Aber wie wir das machen, wir nehmen von allem kleine Stücke. Wir generieren sehr viel mit EHR und holen daraus kleine Stücke. Und diese Stücke fügen wir eigentlich zusammen. Und daran werden wir noch feilen. Wir werden Details hinzufügen. Und so schaffen wir eigentlich ein vollständiges Bild, was mein Wunsch ist. Ich denke, wir sollten auch ein wenig von der Idee abkommen, dass es ein Knopfdruck ist oder dass wir sofort etwas Gutes herausbekommen. Das ist eigentlich fast nie der Fall. Es sind immer nur Stücke, die man anreichern, zurückgeben, anreichern und wieder zurückgeben muss.
Das ist natürlich heute noch der Fall. Wie siehst du das evolvieren? Ist das etwas, das nächstes Jahr gelöst sein wird? Oder sind wir wirklich noch sehr weit von diesem Knopfdruck entfernt, bei dem es fehlerfrei herauskommt?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe etwas erschreckend schnell vorangehen. Also etwas, das vor einem halben Jahr, wo ich dachte, das wird noch eine Weile dauern, dass es klappen wird. Ja, da sind wir jetzt wohl. Also ja, irgendwann werden wir wahrscheinlich mehr in Richtung eines Knopfdrucks gehen. Es wird immer besser, die Filter, die dahinter stecken, werden immer besser. Wir sind jetzt noch nicht dort, aber in einem Jahr, ich denke, dass wir bereits andere Dinge erwarten können.
Du hast vorhin hohe Erwartungen der Kunden als eine Kinderkrankheit erwähnt. Auch der ethische Aspekt ist etwas, worüber ihr offensichtlich noch intensiv nachdenkt. Siehst du noch Kinderkrankheiten im Einsatz von KI in eurem Büro? Dinge, die heute noch herausfordernd sind, mit denen ihr konfrontiert seid?
Die korrekte Anwendung eines bestimmten Werkzeugs. Ich habe KI auf diese Weise gefragt. Ich bekomme nicht das heraus, was ich herausbekommen möchte. Es funktioniert wahrscheinlich nicht. Die Denkweise, dass du es vielleicht auf eine andere Weise versuchen musst, oder vielleicht ist die Art, wie du, was du tust, ist vielleicht nicht die Art, wie du es tun solltest. Solche Dinge sehe ich bei uns im Büro noch passieren, dass wir noch daran arbeiten, eine Art von KI-Hygiene zu schaffen. Oder wie nennt man das eigentlich? Eine Art von Methode, wie man mit diesen Werkzeugen arbeiten sollte. Das ist alles noch ein bisschen Trial and Error.
Ein bisschen KI-Kenntnis ist ein Wort, das wir schon einmal verwenden, oder Robin?
Ja, ständig. Dank dieser Podcast wird jeder Zuhörer bald KI-kenntnisreich sein. Aber worüber wir noch nicht so kenntnisreich sind, sind das Geld, die Dollars und die Dinero. Denn all diese KI-Projekte, was muss das alles kosten? Wie setzt man dafür einen Preis fest?
Es ist so, und das merke ich auch, dass die Dinge, die wir jetzt mit KI erstellen, tatsächlich von höherer Qualität sind als das, was wir zuvor gemacht haben. Also ja, dafür muss ein bestimmter Preis festgelegt werden. Und das ist etwas, wonach wir als Agentur auch suchen. Wir sind da buchstäblich jeden Tag damit beschäftigt zu schauen, okay, wie haben wir es früher gemacht, wie machen wir es jetzt und wie könnten wir es vielleicht in der Zukunft tun. Dabei, selbstverständlich arbeiten wir auch bereits, also führen wir auch wirklich Projekte durch. Und dann merkt man nach einer Weile, ah Mist, vielleicht haben wir das zu günstig verkauft, das kommt vor. Also sind wir noch sehr auf der Suche, wie wir den richtigen Preis für ein bestimmtes Asset festlegen. Manchmal gehen die Dinge sehr schnell, manchmal dauert es länger als früher, um bestimmte Dinge zu bekommen. Die Qualität ist dann zwar höher, aber der Prozess dauert länger. Also ja, das ist wirklich ein bisschen Pionierarbeit, um einen richtigen Preis für ein bestimmtes Asset festzulegen. Es ist absolut kein Stundenbusiness, denke ich. Es geht wirklich darum, einen Wert auf etwas zu legen. Aber ich sage es, ich denke, dass viele Agenturen damit kämpfen oder in der kommenden Zeit kämpfen werden.
Ja, denn ich kann mir vorstellen, dass zu Beginn auch eine ernsthafte Investition erforderlich ist. Um ein solches Projekt beispielsweise umzusetzen, haben wir es früher ohne KI gemacht. Jetzt machen wir es mit verschiedenen KI-Tools, die Startkosten. Wie geht ihr damit um? Geht das dann zu Lasten oder auf Rechnung des Kunden?
Das übernehmen wir manchmal auch. Eine Chance bei einem Kunden sehen, und das ist, was ich an Springbok mag. Wenn wir eine Chance bei einem Kunden sehen, bekommen wir manchmal auch den Raum, einfach Dinge auszuprobieren. Und wenn es gelingt, zum Kunden zu gehen und zu sagen, schauen Sie, lieber Kunde, hinter den Kulissen haben wir getestet und wir haben dies. Wir können das jetzt umsetzen. Ja, und auf diese Weise die Kosten zurückzuholen, ja, das ist etwas, was natürlich, wir sind ständig damit beschäftigt, Dinge zu experimentieren und herauszufinden. Das muss auch in der wertbasierten Preisgestaltung enthalten sein, dass das wirklich ein Bestandteil des Preises ist. Es steckt ein großer Teil Forschung darin. Man sollte es eigentlich ein bisschen wie das Studieren sehen. Man ist ständig damit beschäftigt, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Und irgendwann hast du eine bestimmte Disziplin eigentlich gemeistert. Das sollte sich auch im Wert dessen widerspiegeln, was du dann schaffst.
Ja, ich fragte mich, man muss also als Agentur finanziell gut dastehen, um diese Investition tatsächlich tätigen zu können. Könnte man also sagen, dass das Mitfahren auf dem AI-Zug den finanziell gesünderen Agenturen vorbehalten ist?
Ich denke, dass es für solche Agenturen einfacher ist, weil es ein bestimmtes Budget gibt, um das zu ermöglichen. Das ist auch etwas, was bei Springbok so schön ist, dass man diesen Raum bekommt. Bei anderen Agenturen ist das vielleicht weniger der Fall. Aber das bedeutet nicht, dass man es nicht tun sollte. Ich denke, man sollte es gerade immer tun. Man sollte immer jetzt darüber nachdenken, wie kann ich etwas gestalten und wie kann ich danach, kann ich das mit AI bereichern oder wie kann ich etwas schaffen, das ich dann mit AI aufgreifen kann, um wieder neue Dinge zu machen. Ich denke nicht, dass man als Agentur sagen kann, wir haben dafür nicht das Geld oder die Zeit, wir werden es nicht tun. Das wäre wirklich schade. Aber ja, ich sage es, es ist natürlich ein Luxus, auch die Zeit von seinem Arbeitgeber zu bekommen. Also ja, ich verstehe, dass es nicht etwas Standardmäßiges ist. Nicht jede Agentur hat ein AI-Team oder ein AI-Hub. Aber ich mache auch viele Dinge. Neben der Arbeit, ich bin eigentlich ständig am Studieren. Jeden Abend. Ehrlich gesagt, studiere ich jeden Abend. Ich lerne Dinge dazu, probiere Dinge aus. Sehr viele Dinge scheitern auch. Ständig am Testen, Testen, Testen. Das, was Springbok sieht, ist vielleicht nur 20% von dem, was ich neben meinen Stunden auch teste. Also ja, man braucht eigentlich ein bisschen einen Verrückten im Büro, der nicht schlafen kann. Der ständig sagt, verdammtes, jetzt kann ich das ausprobieren. Ah, warte, das habe ich gesehen. Ah, vielleicht sollte ich das mit dem kombinieren und dann bekomme ich es heraus. Ja, es ist ein bisschen eine Sucht.
Jedes Büro braucht seinen eigenen Jeroen van Doren.
Ich weiß nicht, ob das der Mehrwert ist, aber man braucht Menschen in seinem Büro, die den Hunger haben, Dinge auszutesten und nicht unbedingt auf die Uhr schauen.
Es ist eine Leidenschaft wie jede andere KI. Man kann nicht halb dabei sein.
Nein, man kann nicht halb dabei sein und es ist eigentlich ständig die Grenze zu suchen, wie weit kann ich jetzt gehen und was bekomme ich jetzt heraus? Bekomme ich keine guten Dinge heraus? Vielleicht sollte ich einen anderen Weg einschlagen. Ich sage, dass es wirklich ein bisschen eine Leidenschaft ist.
Jeroen, wann bekommst du eigentlich zum ersten Mal den echten AI-Funken? Wann dachtest du, hier steckt etwas dahinter?
Ja, das war eigentlich so, ich bin enorm dyslektisch. Ich kann nicht gut schreiben, ich kann nicht wirklich gut mit der Rechtschreibbehinderung leben. Und als ich bemerkte, dass er mir dabei helfen konnte, meine Texte zu formulieren, sie ins Englische zu übersetzen, aber auch korrektes Niederländisch natürlich, ja, dann bekam ich wirklich Gänsehaut. Ich dachte mir, warte mal, ich laufe jetzt schon so viele Jahre mit einer Behinderung herum. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Art Assistenten finden könnte, der das für mich kodieren kann. Und das habe ich jetzt dank KI. Und das ist eigentlich ein riesiger Lebensveränderer.
Wenn wir die Preisgestaltung von KI vielleicht noch einmal auf die ETI als Fall anwenden. Ich bin neugierig, wie das dann unterschiedlich ist. Denn du sagst, wir gehen jetzt mehr zu einem wertbasierten Modell, wobei du einen Preis auf das Endprodukt, auf so eine ETI klebst. War das vorher nicht so? Habt ihr damals noch mit einer Stundenabrechnung gearbeitet, um die ETIs zu bepreisen?
Die ETIs hatten auch einen festen Preis. Die waren viel teurer als das, was wir jetzt in der KI machen. Und dazu kamen natürlich auch Korrekturen. Oh. Es kamen also auch noch Stunden hinzu, um Dinge zu korrigieren. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht genau weiß, was sie dafür wirklich kosteten. Aber ich weiß, dass es eine Art von Festpreis gab, wobei Stunden hinzukamen. Und wir arbeiteten mit einem externen Partner. Ja, es war manchmal sehr schwierig, im Voraus einen guten Preis festzulegen. Oder einen Festpreis, um es so zu sagen. Und jetzt, wo wir das selbst machen, können wir es wirklich in Pakete aufteilen. Also ja, wir haben eine Art von Packsystem von klein, mittel, groß, extra groß. So wird es sein. Dabei können wir wirklich sagen, okay, in der kleinen machen wir so eine Anpassung. In der mittleren machen wir so eine Anpassung. In der großen wird es deutlich schwieriger. Das ist enthalten und in einem Excel-Paket befindet sich zum Beispiel ein völlig neues ETI. Dabei wird auch wieder darüber nachgedacht, wie das Charakter dann aussehen wird. Also, ja, auf diese Weise teilen wir das eigentlich in verschiedene Ebenen ein. Ich denke, das war viel schwieriger, denn dann war es so, dass sie natürlich einen bestimmten Preis für ein ETI zahlten, aber dann hatten wir Feedback, dann hatte der Kunde Feedback, ja, das 3D-Studio stellte sich natürlich als etwas heraus, das ständig angepasst werden musste. Ja, ich denke nicht, dass man früher im Voraus sehr klar sagen konnte, ah, das geht auf meine Kosten.
Also ist es für den Kunden auch viel vorteilhafter geworden?
Ja, es ist viel transparenter geworden, ja.
Und was machst du mit den Kosten der Tools, die du bezahlst, Jeroen? Berechnest du die dem Kunden weiter?
Ja, absolut. Das ist ein Teil des Tools. Wir berechnen natürlich nicht das gesamte Tool. Wir berechnen Teile des Tools. Und das ist auch in diesem Preis enthalten. Man muss auch berücksichtigen, dass es jedes Mal, wenn man etwas in so einem Tool generiert, auch Geld kostet. Es ist nicht so, dass ich unbegrenzt kostenlos auf diesen Knopf drücken kann oder so. Jede Generation kostet eine bestimmte Anzahl von Euro oder Eurocent. Es hängt davon ab, welches Tool du verwendest. Das ist also auch alles darin enthalten. Ja, du gehst dann durch einen ganzen Prozess, bei dem du Lizenzkosten und Kreditkosten auf diese Weise auch in deinen Gesamtpreis einrechnest.
Jerome, wir hatten gerade backstage kurz über eure Schwesteragentur Joe Public in Südafrika gesprochen. Was ich interessant fand, war, wie du über die Kosten dieser Tools gesagt hast, dass sie in Europa recht erschwinglich sind, aber vielleicht nicht überall auf der Welt.
Ja, und das ist etwas, woran ich überhaupt nicht gedacht habe. Das kam eigentlich in einem Gespräch mit jemandem von Joe Public Südafrika zur Sprache. Dabei sagte ich, wir haben ein bestimmtes Tool von Motion, dann kostet es dich eine bestimmte Anzahl von Euro, um dieses Tool zu haben. Und dann hast du eigentlich eine Kreditkosten. Jede Generation kostet dich eine bestimmte Anzahl von Euro. Und ich sagte, das ist eigentlich sehr günstig. Das ist gut machbar. Das war eigentlich ein bisschen arrogant. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, aber im Nachhinein dachte ich, oje, denn sie sagte wörtlich, ja, aber für uns ist das sehr teuer. Diese Tools sind meistens in Dollar. Das entspricht ziemlich genau einem Euro. Also für uns ist das, wir können dort sehr schnell einen bestimmten Teil bekommen, aber gerade in Südafrika ist das eine ganz andere Währung. Mit einem ganz anderen Wert im Vergleich zum Dollar, also sind diese Werkzeuge für sie im Verhältnis natürlich viel teurer als für uns. Also ja, es wird eine gewisse Ungleichheit geben. Büros im Westen, Amerika, in Europa, die eher mit KI-Tools arbeiten als Büros in Südamerika, Afrika oder Asien. Darüber habe ich nie nachgedacht. Es war gerade während dieses Gesprächs, dass ich dachte, ach ja, verdammtes Zeug, das sind eigentlich echt teure Werkzeuge. Ist es dann überhaupt wert, wirklich viel mit KI zu generieren, wenn man vergleicht, wie viel das kosten wird?
Wir haben bereits über den Preis gesprochen. Der Preis ist natürlich wichtig für den Kunden, aber was ist mit der Art des Projekts selbst? Springt jeder Kunde sofort auf ein KI-Projekt?
Nein, nein, nein. Es gibt Kunden, die wirklich fragen, was macht ihr im Bereich KI? Könnt ihr uns mit KI helfen? Wir wollen etwas mit KI machen. Was schlagt ihr vor? Wir haben das für Kunden. Wir haben auch Kunden, die so etwas sagen wie, wir wissen noch nicht genau, was unsere internen Regeln bezüglich KI sind. Und es gibt auch Kunden, die nicht mit KI arbeiten wollen. Also ja, das spürt man jetzt noch ein bisschen. Ich fühle in den letzten Wochen oder Monaten, sagen wir so, mehr Traktion in Richtung KI, dass Kunden wirklich danach fragen. Das schon. Davor war es etwas weniger und wir haben es mehr vorgeschlagen. Jetzt kommen die Kunden mehr auf uns zu.
Können Agenturen eigentlich auch ein bisschen zu schnell handeln, um KI zu implementieren? Lohnt es sich, manchmal abzuwarten?
Ich selbst bin auch ein bisschen so, dass ich mit den Dingen sehr schnell vorangehe. Also ja, ich ziehe es vor, schnell voranzugehen und gelegentlich gegen die Wand zu laufen, als abzuwarten. Ich denke, dass du jetzt mehr lernen wirst, einfach Dinge zu tun, anstatt zu warten. Es hat natürlich auch mit der Person zu tun. Ich bekomme intern kein Feedback. Du gehst zu schnell. Oder ja, warte, mach mal langsam. Wir müssen zuerst gut darüber nachdenken, wie wir das angehen. Das ist ein bisschen der Hunger, den man als Experte hat, um ständig weiterzumachen. Ich würde jedem raten, einfach loszulegen. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Davon lernt man wieder.
Ja, ich denke, es mangelt in diesem Podcast und in der Agenturwelt nicht an Meinungen und Visionen. Aber vielleicht fehlt es den Agenturen vor allem an Mut, einfach loszugehen und gegen die Wand zu knallen.
Ja, und das ist etwas, worüber wir tatsächlich gerade ein wenig gesprochen haben. Wir bekommen auch diese Freiheit. Also sage ich, ich habe einen tollen Job, weil ich diese Freiheit bekomme. Bei anderen Agenturen ist es vielleicht etwas schwieriger. Aber ja, wir versuchen trotzdem, versuche doch Zeit frei zu machen, damit die Menschen die Freiheit haben, Dinge auszuprobieren. Du wirst sehen, dass die Arbeit dadurch, ein schönes Wort, zwei, auch wirkungsvoller wird und die Qualität auf jeden Fall steigen wird.
Schöne Worte. An dir wird es auf jeden Fall nicht liegen, Jeroen. Du gehst einfach hart und schnell ran. Also nehmt euch alle ein Beispiel an Jeroen und knallt einmal mit dem Kopf gegen die Wand, während ihr versucht, mit KI zu experimentieren.
Ja, ganz sicher, oder?
Sehr schön, dass du da warst, Jeroen.
Wir melden uns zurück und das mit unseren echten Stimmen, ohne KI. Jetzt wollen wir von euch wissen, wie euch das Ganze gefallen hat. Konntet ihr bis zum Ende dranbleiben? Wie fandet ihr die Stimmübersetzung? Wie fandet ihr auch die inhaltliche Übersetzung? All das könnt ihr uns wie immer gerne in die Kommentare schreiben auf den Plattformen, auf denen das Ganze möglich ist, aber auch auf LinkedIn und Co. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback und sind super gespannt, was ihr davon haltet. Ansonsten können wir uns nur bedanken. Unsere Arbeit war in dem Fall ja etwas kürzer. Dementsprechend ganz, ganz lieben Dank an Robin und Luis und natürlich auch Jörn für die spannende Folge, aber auch eben für das Experiment, das wir hier auf unseren Kanälen mitbetreuen können. In diesem Sinne, wir freuen uns abseits von eurem Feedback zur KI-Folge natürlich auch wie immer über eine Bewertung, damit wir in Zukunft unsere Folgen noch mehr an eure Wünsche anpassen können. Plus freuen wir uns wie immer auch sehr über Empfehlungen oder Hinweise bezüglich spannender Gäste, die wir in Zukunft mit in unseren Podcast einladen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Agency Live Deutschland.